Der Saisonstart in der zweiten Bundesliga rückt immer näher und das heißt für SBG, wir schauen uns den Kader von Eintracht Braunschweig mal ganz genau an. Knapp 50 Minuten vollgepackte Analyse über alle Spieler von Eintracht Braunschweig. Wir wünschen euch viel Spaß.
In ein paar Tagen steigt Eintracht Braunschweigs Generalprobe gegen Raal Laluvière und die Woche drauf startet dann auch schon die zweite Bundesliga mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg. Es ist also an der Zeit, auf den Kader von Trainer Lars Konnetka zu gucken. Position für Position gehen wir es durch. Ich, Lars und Ole, herzlich willkommen.
Hallo Lars, ich möchte erstmal sagen, ich bin richtig stolz auf dich. Ich habe es gerade schon gesagt, Raal Laluvière, so oft in allen Reels und Podcasts komplett clean auszusprechen, das kann nicht jeder, das zeugt von Talent.
Das ist ja wirklich ein verstecktes Talent, aber auch eins, das man nicht so richtig braucht. Sag doch mal erstmal, Ole, wie hast du denn das Trainingslager der Eintracht überstanden? Wir haben beide so ein bisschen gesundheitliche Themen mitgebracht, ne?
Ich glaube, wir sehen besser aus, als wir uns anhören momentan, aber wir kriegen das schon hin. Jetzt nach einem freien Wochenende oder einem freieren Wochenende geht es auf jeden Fall schon deutlich besser. Nee, mittlerweile wieder ganz frisch, muss ich sagen. Das Wochenende tat gut. Testspiel, ja, kommen wir bestimmt auch nochmal kurz drauf zu sprechen. Aber nee, insgesamt geht es mir wirklich ganz gut. Und ich freue mich jetzt auch, auf den Kader drauf zu blicken und auch zu merken, es geht langsam wieder los. Und das, obwohl die WM ja noch gar nicht so lang her ist.
Testspiel, gutes Stichwort. Freitagabend haben wir es uns gegeben gegen den FC Southampton. Und ich muss sagen, ich fand, was die Eintracht gegen den Ball gemacht hat, gar nicht so schlecht. Offensiv war es nach einem ja wirklich kräftezehrenden Trainingslager mit vielen intensiven Einheiten gegen eine halbwegs frische englische Mannschaft dann doch nicht so einfach. Da hat man gemerkt, die sind physisch top drauf. Da steckt viel Qualität drin. Nicht umsonst haben die bei transfermarkt.de einen Marktwert von über 200 Millionen Euro, während die Eintracht einen von 20 hat. Knappe Niederlage. Man hätte sich mehr gewünscht für diesen Rahmen im Stadion. Aber ja, ich sag mal so, lieber so einen kleinen Dämpfer in der Vorbereitung als völlig euphorisiert reinstarten und dann auf dem Boden der Tatsachen sich wiederfinden. Auch das hat man in Braunschweig schon erlebt. Es gab mal ein legendäres 7:0 gegen den griechischen Meister Paok Saloniki oder auch unter Jens Hertel ein wirklich berauschendes 3:1 gegen Betis Sevilla mit einem Doppelpack von Keita Endo. Danach haben sich wenige der positiven Erwartungen wirklich erfüllt. Und ja, jetzt geht's ja am Wochenende nochmal gegen die Belgier, vielleicht auch mit dem ein oder anderen Stammspieler mehr, mit einer möglichen Startelf oder einer Elf, die sehr nah an das rangehen könnte, was dann auch in Magdeburg beginnt. Und dann schauen wir mal.
Ich glaube, du hast es schon ganz gut in Perspektive gesetzt. Ich glaube auch, sehr viele von der Eintracht haben es am Freitagabend schon sehr gut in Perspektive gesetzt. Das war jetzt sicherlich kein Leckerbissen und irgendwas, wo man sagt, boah, zum Glück habe ich mir das rein fußballerisch angeschaut. Aber ich glaube, man konnte schon sehr viel, wie du schon gesagt hast, in der Arbeit gegen den Ball erkennen, was wirklich positiv war, gegen eine Mannschaft, die ja wirklich mit dem Marktwert und so, das ist ein anderes Level, das muss man sagen. Mhm. Torben Hoffmann hat es nach dem Spiel gesagt, die wären eigentlich aufgestiegen normalerweise. Das ist eigentlich, sind viele Spieler dabei, die jetzt normalerweise Premier League gespielt hätten. Hätte es da nicht so einen kleinen Spionageskandal gegeben beim FC Southampton. Und von daher, ja, es sind noch zwei Wochen, von daher, ich glaube, da kann man ruhig bleiben, locker durch die Hose atmen, wie man so schön sagt. Einen schönen Test haben wir noch gegen
Raal Laluvière. Ja, bei Southampton lief die Kamera, bei uns lief sie leider nicht, beziehungsweise es gab ein paar technische Probleme bei unserem Livestream. Dafür nochmal ein dickes Sorry. Wir haben dann dem einen oder anderen sicherlich den Abend vermiest, sind dann auch schnell auf Spurensuche gegangen. Und geloben Besserung für die nächsten Wochen.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann lass uns doch mal reinstarten in den Kader. Und wir beginnen im
Tor.
Herrlich. Denn da ist es relativ einfach. Torben Hoffmann wird als Nummer 1 in die Saison gehen. Da gibt es eigentlich keine Diskussion. Hat in der vergangenen Saison hinten raus richtig, richtig aufgedreht, war gegen Dresden und Schalke unheimlich wichtig, hat da fette Paraden rausgeholt, die Eintracht so auch in der zweiten Liga gehalten, beziehungsweise hat sie vor dem Gang in die Relegation bewahrt. Das wollten wir damals alle nicht und Gott sei Dank ist es uns erspart geblieben. In den Testspielen, hätte ich jetzt gesagt, war er gewiss in manchen Situationen auch mit sich selbst nicht zufrieden, ja. Aber lieber in den Testspielen als dann in der Liga. Sein Stellvertreter Benjamin Upphoff ist neu bei der Eintracht. Erfahrener Keeper, ältester Spieler im Kader der Braunschweiger. Und das halte ich für eine sehr wichtige Personalie. Einerseits hat der eine Top-Vorbereitung gespielt. Ich kann mich eigentlich an keinen Patzer oder keine Unsicherheit in den Testspielen von ihm erinnern.
Ja, im Gegenteil, ne? Also was er teilweise gegen Linz da rausgeholt hat, da dachte ich ein, zwei Mal, hui.
Freistoß noch rausgekratzt, ja. Meine ich, ne? Das war schon eine gute Sache. Ist auch ein mitspielender Torwart, hat in Freiburg, in Karlsruhe, in Rostock wichtige Erfahrungen gesammelt. Und ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir wieder eine erfahrene deutschsprachige Nummer 2 Kader haben. Das hat im letzten Jahr so ein bisschen gefehlt. Kein Vorwurf an Elhan Kastrati, der wurde spät verpflichtet unter anderen Umständen. Sollte ja auch eine 1B sein. In den Spielen stellte sich dann heraus, dass es eher nicht so der Fall war. Aber jetzt hast du halt auch wieder jemanden, der seine Rolle ganz klar kennt, der in die Mannschaft hineinwirken kann, der schon viel gesehen hat, mit Freiburg auch ins Pokalfinale eingezogen als Pokalkeeper. Ja, der kann unglaublich viel an die Mannschaft weitergeben und ich halte den auch für bereit, sollte, was wir nicht hoffen, Torben mal ausfallen.
Ja, also ich glaube, das muss man ja wirklich mal sagen, der einzige Spieler über 30 im Eintracht-Kader, das ist ja wirklich, hat man ja ganz selten und wir konnten mit ihm ja auch im Trainingslager sprechen und ich fand, da hat er seine Rolle eigentlich sehr gut definiert. Er möchte natürlich spielen, hat er gesagt, er möchte den Konkurrenzkampf anheben hundertprozentig, aber weiß, glaube ich, auch ganz genau, was Torben hier schon jetzt teilweise für ein Vermächtnis geschaffen hat, was Relegation und Klassenerhaltsdinge betrifft. Und dazu, wie du schon sagst, das ist ein erfahrener Mann, niemand muss Bauchschmerzen haben, sollte Torben Hoffmann, wie gesagt, wir hoffen es nicht mal ausfallen und Uppi sollte da ins Tor kommen, da muss niemand Bauchschmerzen haben, das ist eine Menge an Erfahrungen, ich glaube knapp 200 Drittligaspiele sind es allein, die da in den Kasten gehen, der weiß ganz genau, was er zu tun hat. Und dazu muss ich auch zugeben, mit Nick Bourdon hat man wirklich auch ein spannendes Talent geholt. Ich fand, im Trainingslager sah der schon echt gut aus. Das ist ja auch für sein junges Alter, der ist 19. Mit 1,90, das ist schon eine Erscheinung. Also das ist wirklich ein großer Typ. Das sah in Ansätzen schon wirklich gut aus. Und ich glaube, das Torhüter-Team, das hat man sich wirklich sehr, sehr gut verstärkt hinter Torben Hoffmann diesen Sommer. Und ich glaube, da kann man sehr optimistisch und, wie schon gesagt, ohne Bauchschmerzen in die Saison gehen, auf jeden Fall.
Nick Bourdon soll vornehmlich in der Oberligamannschaft spielen. Auch da gab es ja ein paar Veränderungen auf den Torhüterpositionen. Justin Duda hat den Verein jetzt noch Richtung Lok Leipzig verlassen. Auch das war folgerichtig. Keine Aussicht auf Spielzeit. Schon ein fortgeschrittenes Talentealter. Der musste und sollte dann einfach in dieser Phase seiner Karriere an sich denken. Vielleicht setzt er sich ja bei Lok durch. Wäre ja auch eine spannende Geschichte. Für einen Jungen von hier, man verliert natürlich einen Local Player, aber ehrlicherweise kriegt man den aus dem NLZ schon irgendwo her. Und ja, so blöd das klingt, manchmal sind die Local Player dann ja doch nur so, ja, Kaderspieler, die du irgendwie dabei hast.
Ja.
Sollte anders sein, im Idealfall hat man irgendwann mal wieder jemanden aus dem eigenen Stall, der es in den Profikader schafft, der auch, ja, relevante Chancen auf Einsatzzeiten hat, aber für den Moment sieht das eher schwierig aus.
Ich glaube auch. Und auf der Torhüterposition ist es ja auch so, wie willst du Sicherheit ausstrahlen, wenn du wenig Spielpraxis bekommst? Also im Endeffekt, ich glaube, es ist für jeden jungen Keeper wichtig und deswegen glaube ich auch gut, wie es jetzt mit Nick Bourdon dann wahrscheinlich läuft, dass der seine Spielpraxis in der U23 da in der Oberliga bekommt und dann schauen wir mal, wie der sich so entwickelt.
Also Strich drunter. Torben Hoffmann geht als Nummer 1 in die Saison. Lars Kornetka hat, glaube ich, auch vor ein paar Tagen im Trainingslager noch zu uns gesagt, er weiß gar nicht, was er zu Torben überhaupt noch sagen soll. auch mit Blick auf die Verdienste der vergangenen Saison oder diesen neuen Spieleabschnitt unter Lars Kornetka. Und da gehen wir mal fest davon aus, dass die Nummer 1 auch in Magdeburg die Nummer 1 sein wird.
Die Binde trägt da ja auch nicht ganz ohne Grund, von daher. Genau.
Da ist die Entscheidung noch offen, zumindest jetzt beim Zeitpunkt der Aufnahme, aber ich denke auch, dass er da gute Chancen hat, Teil des Mannschaftsrates zu sein,
ja.
Vielleicht auch erneut Kapitän zu sein. Das ist ja auch immer so die Prinzipienfrage, will ein Trainer lieber einen Feldspieler als Kapitän, auch mit dem Hinblick, dass der Feldspieler ja eher mal mit dem Schiedsrichter im Austausch sein darf. Wobei, wenn es der Torwart ist, dann darf, glaube ich, noch ein Feldspieler zusätzlich ein Ausgewählter mit dem Schiedsrichter kommunizieren. Nach genau, dem
bei
neuen
Bayern
Regelwerk.
Ist es, glaube ich, zum Beispiel Neuer als Kapitän, aber Kimmich ist dann derjenige, der als allererstes zum Schiedsrichter rennen darf und dann sich mal bemerkbar machen darf.
Na gut, aber ich glaube, das hat er auch schon vorher gemacht, ne?
Man munkelt.
Ja. Springen wir in die Innenverteidigung. Da gibt es 5 Personalien und alle sind auf ihre Art und Weise spannend. Wir haben Kevin Ehlers, wir haben Lukas Frenkert, wir haben Andy Hotti, Luis Bräunig und Frederik Jäkel.
Ja, zum Start der Vorbereitung dachte ich ehrlicherweise, dass Ehlers Frenkert zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in die neue Saison startet. Ich glaube, wer auf jeden Fall gesetzt ist, ist Kevin Ehlers. Jeder spricht über Kevin Ehlers und seine Entwicklung wirklich wahnsinnig positiv, genießt ein wahnsinnig hohes Ansehen innerhalb der Mannschaft und auch das in den Trainings als auch in den Testspielen. Man hört Kevin Ehlers wirklich extrem, extrem viel, was Kommandos betrifft, was Absprachen innerhalb der Mannschaft betrifft. Auch wenn er abseits des Feldes, wie er ja auch erzählt hat, gar nicht so der laute Typ ist. Also ich glaube, Kevin Ehlers geht als Abwehrchef quasi auch einfach rein. Wie gesagt, bei Lukas Frenkert habe ich ehrlicherweise auch erwartet, dass er auf jeden Fall der Partner ist. Jetzt war es im internen 11 gegen 11 im Trainingslager der Fall, dass Hoti an Ehlers Seite gespielt hat. Gegen Southampton ebenfalls in der Startaufstellung. Wie siehst du die Tatsache, dass Hoti diese Spiele gemacht hat? Und kannst du dir vorstellen, dass er auch gegen Magdeburg dann neben Ehlers auftreten wird?
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Es hieß ja schon in der Endphase der vergangenen Saison, dass Andy Hotti einfach noch mal so ein bisschen was anderes abbildet und dass die Mischung der Innenverteidiger so für den Trainer besser passt. Und das hat man ja auch gesehen. Ich fand, gegen Southampton hat Andy Hotti einerseits die Gegner fast schon aufgefressen, wenn er die Gelegenheit dazu hatte. Ja, das Gegentor fiel auch über seine Seite. Da ging natürlich vorher auch der Raum bei den Mittelfeldspielern sehr weit auf. Und dann reichte dieser eine Pass, um Damian Downs, den Ex-Kölner, freizuspielen. Aber ansonsten hat Hotti schon sehr viel Aufgaben im Spielaufbau auch übernommen. Und gleichzeitig muss ich sagen, hat Lukas Frenkert da in Durchgang 2 oder nach seiner Hereinnahme auch keinen schlechten Job gemacht, hat gute Diagonalbälle gespielt und nach den Eindrücken der Vorbereitung wäre mein persönliches IV-Duo wahrscheinlich Ehlers Frenkert, weil an Ehlers führt nach dieser Vorbereitung überhaupt kein Weg vorbei.
Auch nach der vergangenen Saison ja schon. Also.
Ja. Und der hat ja sogar nach seiner Auswechslung einen kleinen Applaus von der Haupttribüne bekommen. Das wollte er, glaube ich, selber nicht so hören. Als ich ihn in der Mixzone nach dem Spiel danach fragte, sagte er so, ach Lars, Junge. Das war ein ganz lustiger Moment. Zeigt aber auch wieder, was für ein wirklich sympathischer, bescheidener Fußballprofi das ist, der sich voll mit dieser Aufgabe Eintracht Braunschweig hier identifiziert. Ja, Lukas Frenkert finde ich auch eine sehr, sehr coole Vorbereitung gespielt. In diesen Spielen gegen Havelse und Linz viel ausgebügelt, viel auch im Ansatz geklärt, kompromisslos gewesen. Jetzt ist halt die Frage, Andy Hotti hat ein paar Wochen ausgesetzt nach seiner Verletzung aus der Nationalmannschaftsabstellung und trotzdem tauchte er dann wieder da auf. Vielleicht ist es auch jetzt die Möglichkeit, ihm im Nachgang nochmal die Chance zu geben, sich zu zeigen. Und hinten raus wird entschieden. Aber so als kleines Signal würde ich das schon deuten.
Ich glaube aber auch, das spricht ja letztendlich wieder für die Eintracht, dass wir uns hierüber unterhalten können, wer an Ehlers Seite spielt, dass man, glaube ich, mit beiden Optionen, die man da auf jeden Fall auf Startelf-Ebene hat, quasi wieder sagen kann, damit kann man sich gut fühlen, die sorgen beide für Sicherheit. Und dazu hat man mit Bräunig und Freddy Jäkel, Bräunig ja mit diesem wahnsinnig wichtigen Attribut, dass er halt ein Linksfuß ist, und so viele Innenverteidiger, die einen starken linken Fuß haben, gibt's auf der Welt ja auch nicht. Plus Freddy Jäkel, dem man wirklich nur alle Daumen drücken kann, dass er jetzt mal ein Stück weit verletzungsfrei durch die Saison kommt und vielleicht auch mal eine Möglichkeit bekommt, sich zu zeigen, weil das Talent, was bei der Laie da im vergangenen Sommer ja schon gezeigt wurde, und wenn es auch nur im Training war, das sah ja wirklich schon richtig, richtig gut aus. Und ich glaube auch da, diese Innenverteidigung ist sehr gut aufgestellt, da gibt es einiges an Potenzial. Hinter den drei im Zweifel gestandenen, oder die man jetzt wahrscheinlich eher in die Startelf sortiert. Und auch da bin ich wirklich sehr optimistisch, dass das eine richtig sichere Bank hinten davor Torben Hoffmann sein kann.
Freddy Jäkel wird noch Zeit brauchen. Im Trainingslager ist er gelaufen, teilintegriert ins Mannschaftstraining gewesen. Aber auch bei dem würde ich einfach nichts überstürzen. Du hast ja deine fitten IVs. Auf der anderen Seite Luis Bräunig, du hast schon angesprochen, linker Fuß. Auch eher ein ruhigerer Vertreter, würde ich sagen. Und da sind wir schon wieder bei den Kevin Ehlers-Parallelen. Ich traue dem in dieser Saison wirklich einen größeren Sprung zu. Vielleicht wird es nicht der 30 Spiele Innenverteidiger, aber den öfter mal reinwerfen, den stabiler zu kriegen, das wird sicherlich auch eine Aufgabe sein. Und ich glaube, das hat er im Tank. Wenn man sich dann dieser Tatsache bewusst ist, dass er jetzt nicht der Riesenlautsprecher auf dem Feld ist, aber auch bei dem fand ich in der Vorbereitung, dass man gesehen hat, dass da Dinge passiert sind, dass er sich besser an das Zweitliganiveau gewöhnt hat, dass er näher dran ist an seinen Konkurrenten, und den Rest muss dann die Saison zeigen. Wir loben hier ja fast schon in einer Tour. Es kann natürlich auch sein, dass wir im Oktober hier sitzen und denken, ja, da hätte vielleicht doch noch mal einer kommen sollen. Hoffen es natürlich nicht. Aber es ist ja einfach ein Blick in die Glaskugel. Man kann jetzt nur von den bisherigen Eindrücken ausgehen und darauf hoffen, dass sie sich dann auch auf Zweitliganiveau verfestigen.
Ja, also ich meine, wir jubeln jetzt ja, glaube ich, auch die Mannschaft nicht Richtung Aufstieg hoch, sondern ich glaube, wir beide haben das Gefühl, mit dem, was wir bisher gesehen haben, so wie sich viele Ansätze gezeigt haben, dass man vielleicht einfach mal eine Saison hat, wo man über Platz 15 steht.
Ja, darauf würde ich mich jetzt auch festnageln lassen.
Ja, ich mich auch. Das ist also deswegen, und darum geht's ja nur. Und ich glaube, das ist ja auch das, wenn man mit Fans spricht, dieses einfach mal über Platz 15 kommen und vielleicht nicht am letzten Spieltag da noch reingehen und zittern. Das ist ja schon das, wo dann, glaube ich, viele am Ende der Saison sagen würden, oh Mensch, schön, da haben wir mal einen Schritt nach vorne gemacht jetzt nach 4 Jahren. Und ich glaube, das Potenzial sieht man in der Truppe. Aber wir haben ja noch ein paar Positionen vor uns.
Also. Genau, lass uns mal zu den Linksverteidigern übergehen.
Ja, eine Hinzunahme mit Noah Katterbach letztendlich. Ja, wo man noch ein bisschen gucken muss. Ich weiß gar nicht, hattest du am Freitag nochmal gefragt, wie ist da der Fitnesszustand bei Noah Katterbach?
Der hat ja im Trainingslager einen Schlag auf die Wade bekommen. Das hat sich dann in Linz im Testspiel nochmal ein bisschen verschlimmert, aber es hörte sich nicht so dramatisch an, als dass er gegen Magdeburg ausfallen sollte. Es wäre natürlich wichtig, wenn diese Gruppe nochmal irgendwie zusammenspielen könnte gegen Ral Laluvière. Und ja, wenn der fit ist, dann ist das für mich der Innenverteidiger Nummer 1. Du hast es in den Testspielen schon immer wieder gesehen, was für ein gutes Flankenspiel der hat. Auch ein gutes Gefühl für die Räume. Und ja, mit der Vita HSV Köln Fritz-Walter-Medaille wäre das ein richtiger Stil vielleicht in diesem Sommer, wenn der nach wirklich viel, viel Scheiße am Hacken endlich gesund bleibt und einschlägt bei der Eintracht.
Schön gesagt. Ich glaube, auch da ist es ähnlich wie bei Freddy Jäkel, dass man einfach auch mal ein bisschen die Daumen drückt, auch auf persönlicher Ebene, dass der einfach fit bleibt, und dann ist das hundertprozentig eine richtig, richtig gute Verstärkung für das Eintracht-System, so wie die Außenverteidiger auch im System von Lars Konecka spielen sollen. Und ja, ich hoffe auch, dass wir ihn da mal ein bisschen sehen können, gerade wie du schon sagst, nach dieser Verletzungsmisere, um da auf der Linksverteidigerposition auch mal ein bisschen frischen Wind reinzubekommen. Und ich glaube, dann hätte man mit Dimikele Sanchez auch wirklich einen soliden Backup, wo man dann insgesamt auch ganz gut aufgestellt ist und wo ich jetzt auch nicht sage, da ist jetzt noch großartig Nachholbedarf, außer bei Katterbach sieht es verletzungstechnisch vielleicht doch wieder ein bisschen schwieriger aus. Aber wie gesagt, ich habe Hoffnung.
Genau, also wenn man da tatsächlich Sorgen hätte, wäre diese LV-Position ganz, ganz hinten raus in der Transferperiode vielleicht noch eine, wo man was über eine Laie regeln könnte, regeln müsste. Stand jetzt deutet da aber nichts drauf hin. Fabio Dimichele Sanchez hat uns schon mit ein paar wirklich zackigen Fernschusstoren beglückt. Das darf er gerne weitermachen. Ist für mich in der aktuellen Situation aber ganz klar der Herausforderer hinter Noah Katterbach, wenn Noah Katterbach fit wird in Richtung Saisonstart.
Ich glaube, dann können wir direkt auf die andere Seite schauen, oder?
Genau, die Rechtsverteidiger. Mehmet Aydin nach seiner Premierensaison in Blau-Gelb, glaube ich, auch als Stammspieler gesetzt, war Topscorer, auf verschiedenen Positionen einsetzbar. Also hat die Power, muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen umstellen, weil auf die Außenverteidiger kommen jetzt ein paar andere Aufgaben zu als in der vergangenen Saison unter Heiner Backhaus und auch in der Endphase unter Lars Konecka. Das sieht alles ein bisschen kompakter aus. Die Außenverteidiger ziehen viel ins Zentrum, machen da dicht und
glaube, kann ihm aber grundsätzlich, er hat ja auch selber mal gesagt, dass er gerne auch im zentralen Mittelfeld auch spielt, weil er das früher gemacht hat, kann ihm im Zweifel mit seinen fußballerischen Qualitäten aber im Endeffekt auch fast nur gut tun, wenn man das gut auf die Reihe bekommt, dass er da auch ein bisschen zentraler mit dem Aufbauspiel irgendwie mit drin ist. Und dann hat man mit Damjan Kovacevic, glaube ich, einen Herausforderer, der auch nochmal ein anderes Rollenprofil mitbringt, ein Stück weit dynamischer, was die reine Athletik betrifft, glaube ich, einfach ist. Wirkt auf jeden Fall feilschnell in den Situationen, die ich von ihm gesehen habe. Und dem man dann hinter einem gestandenen Rechtsverteidiger wie Mehmet Aydin auch sehr gut an die Mannschaft ein bisschen ranführen kann und dann gucken, wie sieht die Entwicklung aus, wie sieht die erste Anpassung aus, erste Station im Ausland jetzt mit Deutschland, wie nah kann er an die Mannschaft ranrücken und kann sich das ein bisschen in Ruhe angucken und sehen, wie die Entwicklung denn stattfindet.
Der hat auf jeden Fall Speed, das hat man in den bisherigen Auftritten gesehen, hat mir auch gut gefallen. Ich glaube aber trotzdem, dass das für den Moment eher so dieser Spieler für gewisse Momente ist. Wenn du jemanden brauchst, der da die Linie rauf und runter flitzt, dann bringst du Kovacevic. Aber es gibt ja auch noch einen Dritten im Bunde, der vielleicht sogar beide Seiten abdecken kann. Und das ist Sanusi Bar.
Ja, also eigentlich mit genau diesem Rollenprofil, was du gerade beschrieben hast, den als fünften Außenverteidiger zu haben, der beide Seiten bekleiden kann, wäre eigentlich ein sehr großer Luxus. Glaubst du aber, dass er an dieses Niveau letztendlich rankommt oder ob es vielleicht doch noch eher auch ein Abgangskandidat ist nach der Leihe jetzt auch unter anderem zu Mannheim?
Wir haben es schon so ein bisschen zusammengefasst. Ey, der kann links wie rechts. Der hat in ein paar Testspielen auch gezeigt, dass er dann nach innen ziehen kann, einen Abschluss hat. Und trotzdem fühlt es sich gerade so an, dass es für ihn besser wäre, sich zu verändern. Vielleicht täuschen wir uns auch. Ich meine, jetzt gegen Southampton wurde er vor Kovacevic eingewechselt, meine ich, hat die Chance bekommen. Der ist ja auch unglaublich flexibel, hat jetzt schon ein paar Spiele in Mannheim in der dritten Liga bekommen. Ja, dennoch, ja, sagt mein Bauchgefühl, dass es für den einfach gut wäre, mal so eine ganze Saison durchzuziehen bei einem Drittligisten, vielleicht auch fest da zu sein, nicht das Gefühl zu haben, du bist hier wieder nur für ein Jahr geparkt, kommst dann wieder, das Rad da dreht sich weiter, du bist vielleicht wieder nicht gefragt oder musst dich wieder neu beweisen. Ich hätte jetzt gesagt, das ist einer der Abgangskandidaten für die Eintracht und ich glaube, das ist auch kein Hot Take.
Nee, ich glaube, unsere Bäuche haben da dieselben Gefühle. Lass uns mal weiter gucken. Kommen wir jetzt zum Prunkstück des Eintracht-Kaders, würdest du so sagen?
Du meinst das zentrale Mittelfeld?
Ja.
möglicherweise, da gibt es auf jeden Fall viele Optionen, viele Kombinationen, die auch in ganz unterschiedlichen Situationen für die Eintracht interessant werden könnten. Für mich aber sehr oft gesetzt ist Florian Flick als alleiniger Sechser.
Ich glaube, das ist die eine der klarsten Positionen schon fast. Also ja, der ist da hundertprozentig gesetzt. An ihm führt, glaube ich, kein Weg vorbei.
Es gibt ja auch keinen anderen, der dieses Profil gepaart mit der Größe so umsetzen kann. Ist ja, was hat Flick? 1,86, 1,87. Richtiger Turm. Ja. Lässt sich gerne auch mal zwischen die Innenverteidiger fallen, um sich da den Ball abzuholen, um so die ersten auslösenden Momente zu initiieren. Und der wird starten.
Der wirkte ja schon seit der Ankunft von Lars Konnetka auch wirklich nochmal, als sei da irgendwie nochmal ein frischer Wind irgendwie so ein bisschen durch ihn durchgegangen. Der hatte auch, fand ich, eine sehr starke Saisonendphase und jetzt diese Rolle als alleiniger Sechser mit zwei Achter, Zehnern, wie auch immer man es jetzt denn sieht, vor ihm. Ich glaube, das ist auch ein Punkt im Eintracht-Kader, wenn man diese Rolle so haben will. Sid Rebiger hat das in der Vorbereitung ja auch schon teilweise gespielt, wurde jetzt aber zum Beispiel dann gegen Southampton auch eher auf der Acht eingewechselt. Wäre für mich zum Beispiel noch eine Sache, wo ich mir vielleicht sogar noch einen Zugang, wenn wir Richtung späte Leihe oder sowas nochmal sprechen, auch vielleicht einen Großgewachsenen, der diese Rolle wirklich 1:1 auch so ein bisschen übernehmen könnte, weil ich alle anderen Kandidaten, über die wir noch sprechen, glaube ich, ein Stück weit weiter vorne sehe. Aber ja,
ich glaube, wenn du es defensiv haben willst und so ein Zweikampfmonster, dann kannst du sicherlich auch mit Mehmet Aydin auf der 6 spielen. Aber der hat natürlich nicht diese Kopfball Qualität in Sachen Körpergröße oder diesen Vorteil, den dann Flick hat.
Ja, aber ich glaube, insgesamt können wir bei Flick auch schnell abschließen, wie du schon gesagt hast. Gute Vorbereitung gespielt, füllt diese Rolle, glaube ich, sehr, sehr gut aus und so wie sich Lars Konnetka das auch wünscht, der wird auf jeden Fall gesetzt sein und dann hat man davor diese beiden Achter, da gibt's Auswahlmöglichkeiten und Profile, da kann man sich ja fast gar nicht dran satt sehen. Also das ist ja schon Wahnsinn. Wen siehst du vielleicht mal damit einsteigend, denn momentan so ein Stück weit vorne Richtung Liga-Auftakt, wer diese beiden Positionen bekleidet?
Für mich wäre die passendste Mischung für den Moment wahrscheinlich Samuele Di Benedetto und ein fitter, in Richtung Spieltag gebrachter Lino Tempelmann.
Das ist schade, ja, dieselbe Meinung. Das ist ja fast langweilig.
Samuele Di Benedetto gibt mir so richtige Mirko Boland-Vibes. Der verfolgt den Gegenspieler auch bis aufs Klo, ist gallig, hat sogar die alte Boland-Zehen sich geschnappt. Wenn das genau so eine Erfolgsgeschichte wird, dann freue ich mich natürlich. Und Lino Tempelmann, da hat man schon in den wenigen Auftritten gesehen und auch in den wenigen Momenten in dieser Vorbereitung, was für eine Qualität der Mann hat, obwohl er nicht jedes Training dabei war und obwohl er nicht in jedem Testspiel aufgelaufen ist. Aber vielleicht müssen wir auch aufhören, dieses Thema Tempelmann fehlt im Training oder in einem Testspiel oder sonst wo zu überhöhen. Der hat eine Knie-Thematik, die wird er nicht mehr los. Und deswegen muss man gucken, wie man ihn dahin kriegt, dass er in möglichst vielen Spielen für die Eintracht auf dem Rasen stehen kann, der Eintracht helfen kann. Allein diese zweite Halbzeit da in Linz.
Ja, das ist ein Unterschiedsspieler, ja, in der zweiten Liga auf jeden Fall. Und ich glaube, die Art und Weise, wie die Eintracht es jetzt angeht, dieses Training einfach ein bisschen zu managen und wahrscheinlich auch sehr viel von ihm das Feedback einzuholen, wie fühlt sich alles an und Co., das ist genau die richtige Art und Weise. Und wie du schon sagst, diese Thematik existiert. Damit heißt es jetzt einfach umzugehen und da wird man auch im Laufe der Saison sehen, einfach wie es läuft. Und deswegen bin ich da ganz bei dir. Di Benedetto, Tempelmann, das glaube ich, ergänzt sich sehr, sehr gut, auch weil Di Benedetto sah jetzt auch in den Testspielen so aus, als frisst der pro Spiel Robin Häuser-artig irgendwie 13 bis 14 Kilometer. Extrem gallig, extrem intensiv in den Zweikämpfen. Das ist, glaube ich, einer, der dich auch immer so ein Stück weit hochziehen kann und der bei egal welchem Spielstand auch nochmal durch auf den Torhüter zuläuft, um dann eine Pressing-Situation vielleicht auch nochmal auszulösen. Insgesamt, aber ja, mit Robin Häuser, mit Sid Rebiger und mit einem gewissen Max Marie hat man dahinter ja aber auch noch eine Tiefe und Breite. Das ist ja wirklich schon, ich bin gespannt, ob es bis zum Ende der Transferphase auch so bleibt.
da gibt's jetzt noch keine Anzeichen. Trotzdem auch ein Max Marie mit diesen, ja, mit diesem Vertrauensvorschuss aus der vergangenen Saison vielleicht, wo er als junger Spieler in seiner zweiten Zweitligasaison richtig abgeliefert hat. Unglaublich gute Ballkontrolle, auch ein paar Scorer gesammelt. Ich habe bei ihm jetzt nicht die auffälligste Vorbereitung gesehen, aber er ist ja trotzdem leistungsmäßig nicht abgefallen. Auch den kannst du bedenkenlos da reinschmeißen. Auch der, fand ich, hat gegen Southampton 1, 2, 3 gute Aktionen gehabt, die mir aufgefallen sind. Ein Robin Heuser, absolutes Pressing-Monster. Den kannst du da auch immer reinschmeißen. Den wirst du in dieser Saison auf jeden Fall in vielen, vielen Spielen brauchen mit seiner Intensität, mit seinen Steckpässen, die jetzt gegen Southampton nicht ganz so oft an den Mann gekommen sind. Aber auch das lag, glaube ich, an einer sehr, sehr gut eingestellten Defensive der Engländer. Und Sid Rebiger hat, wenn er in der Vorbereitung gespielt hat, wenn er da Platz bekommen hat, sofort den Mut gezeigt. Sein Körper macht aktuell mit. Toi, 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 dass das so bleibt. Dann ist das auch eine wertvolle Alternative, die du in den vergangenen Jahren einfach nicht so nutzen konntest, wie du wolltest. Und auch dem, ja, traue ich zum Auftakt und in den ersten Spielen wichtige Spielanteile zu. Und wen wir ganz vergessen haben, in der neuen oder in der veränderten Grundordnung, ist wahrscheinlich Joe Gomez. Der ist für mich aufgrund der anderen Verpflichtungen nicht mehr der klassische Außenstürmer. Ich würde ihn auch nicht mehr als RV sehen, sondern eher auch auf einer dieser Achterrollen mit seiner Laufstärke, mit seiner mannschaftsdienlichen Spielweise. Klar, wir haben immer noch das Thema Scorerpunkte. Ich weiß nicht, ob das bei ihm irgendwie zu lösen sein wird, ob es da den fetten Durchbruch gibt. Aber auch der hat in gewissen Testspielen ja schon mit seiner Art Fußballspielen gezeigt, was er für diese Mannschaft tun kann. Auch da würde ich sagen, den kannst du da bedenkenlos reinschmeißen.
Ich bin auch sehr gespannt, wie Lars Konnetka das während der Saison insgesamt so angeht, ob es wirklich dann eine feste Doppel-8 gibt, die im Zweifel so gut spielt oder das alles so gut funktioniert, dass man halt sagt, alle anderen sind jetzt erstmal Herausforderer, weil es funktioniert, oder ob man jetzt wirklich diesen Luxus und ob Konnetka ihn dann quasi auch nutzt, je nach Gegner, je nach eigenem Spielansatz dann eben auch ein bisschen rumzuprobieren und zu gucken, okay, heute passt der Spieler besser, heute passt der Spieler besser. Und ich glaube, da ist man wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Und bei Joe Gomez bin ich wirklich gespannt. Ich glaube, in den Testspielen hat er ja auch immer noch mehr eben auf den Außenpositionen aber gespielt. Mhm. Bisher noch weniger im Zentrum. Deswegen, aber das ist ja auch einfach ein Schweizer Taschenmesser. Ich glaube, es gibt sehr wenige Positionen, die Joe Gomez bei Eintracht Braunschweig in seinem Leben bisher noch nicht gespielt hat. Innenverteidiger und Torhüter gehören wahrscheinlich dazu. Ich glaube, sonst habe ich den überall in jeder Spielphase schon mal irgendwo kicken sehen bei Eintracht Braunschweig. Und am Ende hat er es ja auch immer wieder geschafft, unter egal welchem Trainer seine Einsatzminuten zu sammeln und auch auf egal welcher Position. Deswegen, da bin ich wirklich sehr gespannt, ob er sich durchsetzen kann und wo er dann im Endeffekt von Konnetka ein Stück weit eingesetzt wird.
Und wenn er dann schlussendlich bei der Eintracht bleibt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass in der Saison so viel passiert, dass er dann doch wieder gefragt sein wird auf möglichst vielen Positionen.
Ja, also ich meine, wenn man das mit vergangener Saison vergleicht, da gab es 40 eine rote Kartenflut. Mhm. Und da haben sehr viele Spieler, glaube ich, 40 gespielt, wo man sich das vielleicht auch nicht gedacht hätte. Verletzungen passieren immer wieder und Co. Also ich glaube, Es wird für jeden Spieler wie immer vielleicht auch Möglichkeiten geben, an die wir beide jetzt noch gar nicht denken können, weil sie sich irgendwie auftun. Also
wir wollen es nicht hoffen. Alle sollen gesund bleiben, alle sollen in bester Form bleiben, damit eine möglichst entspannte Saison am Ende bei rauskommt. Vielleicht auch mehr als über Platz 15. Aber erstmal wären wir wahrscheinlich mit über Platz 15 relativ zufrieden. Wir haben noch einen vergessen im zentralen Mittelfeld, Tristan Wagner. Würde ich sagen, eher erstmal Perspektivspieler. Auch der kann übrigens LV und RV spielen. Ich sehe ihn aber, glaube ich, für den Beginn als Stütze, als Führungsspieler, als Qualitätsspieler in der zweiten Mannschaft in der Oberliga.
Ich glaube auch bei der Menge an Spielern, also wie du schon sagst, wir kommen mit den Namen fast gar nicht mehr hinterher im zentralen Mittelfeld, wird es schwierig für ihn da, glaube ich, jetzt dann großartig die Minuten zu sammeln. Und das soll ja auch genauso jemand sein als Perspektivspieler, der in der Oberliga, ähnlich wie Nick Bodon, erstmal die Spielpraxis auf jeden Fall sammelt. Und wenn es denn Möglichkeiten geben sollte oder er sich sehr, sehr gut präsentiert, dann kann man sich das ebenfalls angucken. Deswegen, den fand ich im Trainingslager aber auch wirklich überhaupt nicht abfallend. Im Gegenteil, sah auch nach Potenzial aus. Da bin ich auch gespannt. Der wird seine Einsatzminuten sammeln und dann schauen wir mal, was wird.
Gucken wir auf die Außenstürmer. Die sind ja im Kornetka-System sehr, sehr wichtig. Sie sollen invers agieren. Das heißt, rechte Seite linker Fuß, linke Seite rechter Fuß. Auch da gab es schon immer wieder spannende Situationen, Steckpässe, Abschlüsse, vielleicht auch mal der Gang zur Grundlinie und die Hereingabe in den Rücken der Abwehr. Macht's für die Verteidiger ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Und auch da ist viel Personal vorhanden. Die Neuzugänge Jan Sturm und Junior C seien da vielleicht mal zuerst genannt. Wie sind so deine Eindrücke von denen?
Also bei Junior C finde ich es jetzt schon sehr schön. Ich habe gesehen, der hat auch mal ein, zwei Tricks oder sowas ausgepackt, wenn er sich dann mal vom Außenverteidiger ein Stück weit lösen wollte oder Co. Sowas mag ich auch immer. Das sind ja ganz oft Zocker, für die man dann auch manchmal so ein Stück weit ins Stadion geht. Das habe ich immer sehr gern. Was den Output betrifft, jetzt in diesen Testspielen natürlich, wo man dann gegen Gegner auf halbwegs Augenhöhe spricht, müssen wir natürlich noch mal ein Stück weit gucken, wie es aussieht. Ich glaube aber insgesamt hat man da zwei Spieler mit auf jeden Fall Potenzial geholt. Ich bin sehr gespannt, ob dieser rechts außen mit linken Fuß noch kommt, weil ich mir auf jeden Fall auch vorstellen kann, dass Junior C auch die rechte Seite bekleiden könnte, weil er eben sehr wendig ist, auf engen Raum auch mal mit einer 1-gegen-1-Situation Lösungen finden kann und dann eben auch nochmal einfach auf seinen rechten Fuß ziehen kann. Und bei Jan Sturm bin ich sehr gespannt, wie gut er es schafft, sich jetzt an diese zweite Liga zu adaptieren, im Zweifel ein offensiver Leistungsträger in einer Zweitligamannschaft sein zu können. Aber auch da, wenn der nach innen zieht, der strahlt eigentlich immer Gefahr aus. Am Abschluss hat es noch ein bisschen gehapert. Aber auch da bin ich Stand jetzt erstmal guter Dinge, dass das beides auf jeden Fall Verstärkungen sein können für die Flügelposition.
Ich glaube auch gerade bei Jan Sturm, dass man dem ein bisschen Zeit geben muss. Der ist jetzt schon sehr gehypt aufgrund der Testspieleindrücke, weil er da ja wirklich gut geballt hat. Und gleichzeitig muss man ja sagen, der kommt aus der dritten Liga, hat dann wirklich ordentliches Jahr für den FC Ingolstadt hingelegt. Und trotzdem sind diese, ich glaube, 9 Tore und 5 Vorlagen ja jetzt kein absoluter Gigantenwert. Vor allem, wenn man dann noch bedenkt, dass am letzten Spieltag noch ein Hattrick dazu kam. Also das soll die Leistung dieses jungen Spielers um Gottes Willen nicht kleinreden, aber so ein bisschen Vorsicht walten lassen und nicht von dem zu erwarten, dass der von Spieltag 1 an die zweite Liga auseinander nimmt. Das würde ihm, glaube ich, gut tun. Ich glaube, da gibt es auch andere Kandidaten, bei denen das passend wäre. Jan Urbich zum Beispiel, der hat ja auch in den Testspielen seinen Torriecher unter Beweis gestellt, hat gezeigt, wenn der den Ball in der Box kriegt, dann ist der super gefährlich. Und trotzdem gehört es ja dann in der zweiten Liga auch dazu, dort gegen bessere Gegenspieler sich zu behaupten, sich diese Räume zu schaffen. So, wenn er dann da an den Ball kommt, dann traue ich ihm auch dort Tore zu. Der Weg dahin, sich anzupassen, sich zu adaptieren an das neue Tempo, das wird seine Zeit dauern. Vielleicht auch nicht, vielleicht legt er von Beginn an los wie die Feuerwehr, würde uns alle freuen. Nur solche jungen Spieler mit solchen Erwartungen zu überfrachten, das könnte gefährlich werden und das könnte auch irgendwie so auf beiden Seiten für Enttäuschungen sorgen. Deswegen sage ich, lasst die Jungs ankommen, richtet den Blick erstmal auf die Jungs, die es schon gezeigt haben und freut euch über jede positive Überraschung, die die Eintracht vielleicht dann im Kader zu bieten hat.
SBG zieht die Handbremse, was die Euphorie-Handbremse. Nein, aber ich sehe das ganz genauso. Und ich meine, es ist ja schön, dass es Transfers gibt, wo man jetzt schon das Gefühl hat, die Fans haben richtig Bock drauf und sie sehen das Potenzial. Das ist ja wirklich was sehr Schönes. Aber wie du schon sagst, ich glaube, wir tun alle gut daran, uns auf die Saison zu freuen, uns vorstellen zu können und das Potenzial in diesem Kader zu sehen. Und uns dann mit jeder guten Leistung einfach weiter zu freuen. Von Spiel zu Spiel schauen, würde jeder gut kommunikativ trainierte Trainer jetzt wahrscheinlich sagen.
Ja. Jetzt haben wir schon 3 offensive Neuzugänge abgefrühstückt. Lass uns nochmal über die Jungs sprechen, die schon da waren. Das sind Aaron Opoku, Jovan Mijatovic und Sidi Sané.
Ich bin bei Aaron Opoku sehr gespannt, ob es die Möglichkeit gibt, für ihn sich durchzusetzen, weil wenn dieser Rechtsaußen mit starkem linken Fuß noch kommen soll, bin ich gespannt, wo er seine Einsatzzeiten entsehen soll, weil dann hat man im Zweifel einen Neuzugang, der für diese rechte Seite gekommen ist, plus Sturm und Junior C auf der anderen Seite. Also da, die Flügel sind ja schon wirklich dann wahnsinnig vollgepackt. Opoku hatte ja auch ein bisschen Verletzungsprobleme, denn in der vergangenen Saison wurde ja aber auch mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet. Wir haben ebenfalls mit ihm im Trainingslager gesprochen. Er sieht seine Rolle ja auch schon jetzt als eher erfahrener Spieler, der Dinge weitergibt. Der gegen Linz, wie ich fand, aber auch schon echt eine brutale Dynamik. Also der ist ja einfach wahnsinnig schnell. Also der ist wahnsinnig schnell. Ich bekomme das manchmal gar nicht zu fassen, wie der da unterwegs ist. Kann dir, glaube ich, auch im Zweifel von der Bank immer noch mal einen brutal frischen Wind in so ein Spiel reingeben, weil den kannst du immer lang schicken auf der Seite. Und ja, bei Sidi Sané bin ich mittlerweile einfach ein Stück weit, kriegt er dieses Potenzial, wovon sehr, sehr oft gesprochen wird, so auf die Bühne, dass er sich gegen diese anderen Kandidaten durchsetzen kann. Es gibt jetzt 3 Spieler im Sturm mit Max Entrup, Jovan Mijatovic und Obich. Auf den Flügeln, die sind jetzt eigentlich quasi schon doppelt besetzt. Ich weiß nicht, wie siehst du es? Gibt es noch die Möglichkeiten für Sidi Sané, wo man jetzt sagt, jetzt ist endlich diese Saison, wo er mal richtig durchgestartet ist?
Wenn du den in Trainingseinheiten siehst, dann kommst du ja manchmal aus dem Staunen gar nicht heraus. Also da ist riesiges Potenzial vorhanden. Und für den gilt, was für Sanusi Bar gilt, meiner Meinung nach, der braucht einfach mal so eine 30-Spiele-Saison, keine Verletzungsprobleme, viel Selbstvertrauen. Und dann kann das was werden, ob er das in Braunschweig Stand jetzt kriegt, das zweifle ich an. Ich könnte mir vorstellen, dass so was wie ein Schritt nach Belgien oder in die Niederlande, wo der Fußball und die Liga nicht so physisch sind, ihm gut tun könnten. Aber klar, freue ich mich auch, wenn der hier bleibt, durchstartet, seine Einsatzzeiten bekommt, weil ja, so dieses Tempo, so fast aus der kalten Hose, was dann manchmal rauskommt, das ist ja schon beeindruckend, wenn man an diese Szene im vergangenen Dezember gegen Schalke denkt oder an dieses Dribbling gegen Dresden. Ja, der kann schon was, nur er muss es halt auf Zweitliganiveau zeigen, muss sich durchbeißen, jetzt gegen noch härtere Konkurrenz wahrscheinlich. Schafft er das, ist die Frage, Ole.
Das ist eine sehr gute Frage, weil wie du schon sagst, man sieht das Potenzial, aber ich glaube, wenn jetzt wirklich noch einer dazukommt, dann wird's einfach schwer, weil dann hat man letztendlich seit Anfang des Jahres 4 Leute für diese offensiven Außenpositionen geholt, 3 davon in diesem Sommer, und ich glaube, das ist dann ja auch irgendwo ein Zeichen, dass man da ein Stück weit frischen Wind, vielleicht ein anderes Spielerprofil nochmal haben will, und ich glaube, dann wird's einfach schwer für ihn. Und schwer wird's, glaube ich, auch für Jovan Mijatovic im Sturm. Diese beiden angesprochenen Startelfs im internen 11 gegen 11, als auch gegen Southampton, da war jeweils Obich jetzt im Sturm, weil Max Entrup ja noch ein bisschen Probleme hat. Und für Jovan Mijatovic ist es ja eigentlich total wichtig, halbes Jahr Laie ist jetzt noch in Braunschweig. Er kam von den Fans als absoluter Hoffnungsträger hier irgendwie nach Braunschweig. Jetzt könnte es sein, dass er in dieser internen Rangordnung bei den Stürmern irgendwie fast auf Platz 3 abrutscht. Ja, glaubst du, er bekommt in der Hinrunde diese Möglichkeiten, sich nochmal so zu zeigen, dass es hier überhaupt nochmal weitergehen könnte, dann über den Winter hinaus? Oder wie siehst du seine Situation?
Na, das liegt auch viel an ihm selbst. er muss jetzt Gas geben für die eine oder die andere Variante. Also entweder der legt jetzt richtig los und ja, sorgt dafür, dass Eintracht diese Kaufoption ziehen kann. Oder er steht halt im Winter dann wieder vor der gleichen Situation wie im vergangenen Winter und muss sich neu orientieren. Denn ja, wenn er jetzt erneut eher so eine Mauer-Hinrunde spielt, dann wird sich ja auch im Winter keiner um ihn reißen und dann wird es vielleicht auch in New York schwer. Ich habe aber die gleiche Befürchtung wie du, dass es eher kompliziert werden könnte. Andererseits, ja, kam der brutal fit aus der Sommervorbereitung oder aus seiner Sommerpause, hat, glaube ich, noch mal ein bisschen abgespeckt.
Außer an den Oberschenkeln. Ich glaube, da kommt immer nur noch was dazu.
Ja, ich finde ihn so im Oberkörper noch ein bisschen athletischer, drahtiger, wenn man das überhaupt sagen kann, bei so einem Spielertypen. Ja, auch der hat ja schon in gewissen Spielen gezeigt, was er kann. Muss es jetzt halt einfach auf die Straße bringen, sich durchsetzen gegen unter anderem den letzten, über den wir sprechen, Max Entrup. Und der wurde ja ganz klar als der Nummer 1 Stürmer geholt, hat jetzt auch ein paar Knieprobleme gehabt, das Trainingslager verpasst. Das ist natürlich nicht ideal, dass sich so eine Offensive mit ihm dann nicht einspielen kann. Hoffentlich kann sie das in den verbleibenden 2 Wochen bis Magdeburg. Aber bei dem hat man auch gesehen, das ist der Stürmer, der fackelt nicht lange, der hat diesen Killerinstinkt, der hat die Erfahrung, der teilt auch mal aus und das hat Eintracht in den vergangenen Jahren gefehlt. Vielleicht kann auch so ein Mijatovic von einem Entrup lernen.
Ja, und ich glaube also bei Entrup, da steht ja wirklich im Großbuchstaben einfach Lars Konnetka oben drüber. Die kennen sich aus der Nationalmannschaft ja schon. Ich glaube, das wird hundertprozentig jemand gewesen sein, wo Lars Konnetka gesagt hat, den möchte ich haben und ich glaube, der geht. Wenn diese Knieprobleme ausgemerzt sind zum Saisonstart, ist das ganz klar der Stürmer Nummer 1. Und ich glaube, das macht es für Mijatovic halt auch sehr schwierig, weil ich glaube, Entrup wird erstmal gesetzt sein, wenn er fit ist, weil es genau dieses Spielerprofil ist, der vorne im Sturm halt irgendwie so ein bisschen rumwälzen soll, die Buden machen soll. Und ich glaube, dementsprechend wird es schwierig. Aber auch da, ich bin gespannt, ob er jetzt gegen Raal Laluviere, habe ich auch geschafft?
Ja, geil.
Fantastisch. Ob er da schon mal ein bisschen Einsatzzeit jetzt nochmal bekommt nach dieser kleineren Pause. Und dann mal gucken, wer da in Magdeburg im Sturm steht. Bin ich gespannt.
Ja, vielleicht kommt ja auch noch jemand bis dahin. Wir wissen es nicht. Bis zum Ende der Transferperiode wird auf jeden Fall nochmal was passieren. Wahrscheinlich können wir diese ganze Kaderanalyse im September nochmal machen. Aber für den Moment, glaube ich, gibt das einen ganz guten Überblick auf das, was die Eintracht hat. Was die Eintracht an Möglichkeiten im Kader hat und wo sie sich vielleicht noch verändern müsste. Wir hoffen, euch hat Spaß gemacht beim Zuhören, beim Zusehen. Ole, und dann machen wir Schluss für heute, oder?
Ja, ist ja hier auch was für eine XXL-Folge, meine Herren.
Ja, reicht hin.
Ja, macht's gut.
Ciao.